Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Miriam Kitt, herzlich willkommen. Heute vor 9 Jahren gab es die Nuklearkatastrophe in Fukushima. Frei und kritisch berichtet wird darüber in Japan auch heute noch nicht. Über die Hintergründe und darüber, was genau verschwiegen wird, sprechen wir gleich. Außerdem geht es heute bei Medias Res um Roboterjournalismus. Vorher nehmen wir uns aber ein Thema zur Brust, an dem man in diesen Tagen einfach nicht vorbeikommt. Es geht natürlich um Corona. 3 bestätigte Todesfälle gibt es mittlerweile in Deutschland und nach Angaben der Johns Hopkins Universität wurden hierzulande mittlerweile 1622 Menschen infiziert. Konzerte, Fußballspiele und andere Großveranstaltungen werden der Reihe nach abgesagt und mittlerweile sind das so viele, dass man mit der bundesweiten Berichterstattung kaum noch hinterherkommt. Auch für Informationen über Krankheitsverläufe in den betroffenen Regionen sind die lokalen Medien die ersten Ansprechpartner. Und damit haben sie alle Hände voll zu tun. Annika Schneider hat sich in Bonn umgehört.
In Zeiten des Coronavirus wissen viele Bonnerinnen und Bonner ihren Lokaljournalismus zu schätzen. Zum Beispiel das Privatradio.
Ich höre viel Bonn-Rhein-Sieg und da bin ich eigentlich immer auf dem Laufenden, ne?
Über auch Artikel im Internet, Generalanzeiger und sowas, ja. Die Tagesschau wird ja jetzt nicht flächendeckend berichten, wie viele Kranke es jetzt genau in Bonn gibt oder welchen Stadtteil das betrifft oder welche Schulen jetzt geschlossen werden oder nicht, klar.
Also unsere Tochter ist ziemlich erkrankt. Da sind wir schon immer, hören schon, wie sind die Einschläge hier so. Ne?
Einer, der täglich über diese Einschläge berichtet, ist Nikolas Ottersbach. Der Lokalredakteur des Bonner Generalanzeigers sitzt an seinem Schreibtisch und blättert durch die jüngsten Ausgaben. Überall Corona.
Die Ausgabe vom Samstag ist dann eigentlich ein schönes Beispiel, wie spontan sich so eine Situation dann auch verändern kann. Und zwar hatten wir dann schon alles fertig geschrieben am Abend und dann bekamen wir plötzlich von einer betroffenen Schule die Nachricht, dass es da auch einen Coronavirus-Fall gibt. Und dann mussten wir schnell am Abend noch alles ein bisschen umstricken und haben das dann eben noch damit reingenommen.
Seit Tagen hält das Virus die Redaktion auf Trab. Über 100 lokale und überregionale Artikel sind unter dem Stichwort Coronavirus allein auf der Homepage des Generalanzeigers erschienen. Auf Deutsch, aber auch auf Englisch, wegen der internationalen Leserschaft in der ehemaligen Bundeshauptstadt. Es habe in letzter Zeit kein Thema gegeben, das sie über so lange Zeit immer wieder beschäftigt habe, berichtet Nikolas Ottersbach. Und das quer durch alle Ressorts.
Es geht damit los, dass jetzt vielleicht Veranstaltungen abgesagt werden. Welche Lieferschwierigkeiten hat der lokale Importeur von italienischen Spezialitäten? Es werden Schulen geschlossen. Man kann mit Familien sprechen, die in Quarantäne sind. Also es ist halt eine unglaubliche Themenvielfalt, weil es halt alle Lebensbereiche abdeckt. Und da kann man im Lokal natürlich aus dem Vollen schöpfen.
Ein großer Vorteil der 15 Lokalredakteure in Bonn, sie sind bestens vernetzt. Wenn Schulen Schüler und Lehrer nach Hause schicken, kennen sie Betroffene persönlich. Und eine Geschichte über eine Familie in Quarantäne kam zustande, weil Nikolas Ottersbach vor Jahren über den Vater berichtet hatte und dieser sich nun wieder bei ihm meldete.
Wir kennen auch die Ärzte an den Kliniken und haben da halt dann diese kurzen Dienstwege. Also ist auch eine kritische Berichterstattung. Es wird nicht immer nur das runtergebetet, was man vielleicht irgendwie in der Pressemitteilung kriegt, sondern muss das Ganze halt auch hinterfragen. Das interessiert die Leute.
Wie sehr, das zeigt die Hitparade der meistgelesenen Online-Artikel. Das Coronavirus hält sich seit Tagen auf den vorderen Plätzen, wie auch bei vielen anderen Medien. Die Überschriften im Generalanzeiger sind dabei nachrichtlich gehalten. Sensationalismus oder Panikmache findet sich dort nicht. Trotzdem werden die Texte vielfach gelesen. Chefredakteur Helge Mattisen beobachtet die Klickzahlen genau.
Da kann man deutlich sehen, dass eben sobald neue Meldungen da sind über konkrete Corona-Fälle, gehen diese Zahlen in Minuten, in Stunden steil nach oben. Also zum Teil erreichen die Werte, die wir mit normalen Unfallmeldungen nie haben. Aber da kann man sehen, wie groß das Interesse auch der Leser ist.
Die Lokalmedien bilden einen wichtigen Gegenpol zur Gerüchteküche der sozialen Netzwerke und zu nicht öffentlichen Messengern. Auf WhatsApp verbreiten sich Meldungen zu Neuinfektionen schnell, auch oder gerade wenn sie gar nicht stimmen. Aufgabe seiner Regionalzeitung sei es, Orientierung zu geben, praktische Fragen zu beantworten und Wissen zu vermitteln. So sieht es Chefredakteur Mattisen. Denn Information sei das beste Mittel gegen Hysterie.
Wenn diese ganze Welle wieder abebbt mit der Zahl der Infektionen, dann wird sich das auch wieder beruhigen. Aber solange werden Fragen da sein und solange werden wir uns auch um dieses Thema kümmern und berichten.
Das gilt auch für den Fall, dass im eigenen Haus eine Infektion auftaucht. Man sei darauf vorbereitet, versichert der Chefredakteur. Der Bonner Generalanzeiger werde auch dann weiter erscheinen. Zum Beispiel, indem Journalistinnen und Journalisten von extern weiterarbeiten.
Der Bericht von Annika Schneider über die Bedeutung von Lokalberichterstattung in Zeiten von Corona. Das Virus ist natürlich ein ernstes Thema, aber weil Humor, wie Erich Kästner schon wusste, der Regenschirm der Weisen ist, wird es jetzt bei allem Ernst auch wieder etwas lustiger. Ja, Lachen aus der Konserve, das kennen Sie vielleicht auch noch, hat man oft in Fernsehserien in den 90ern gehört. Und womöglich, wer weiß es, erlebt es bald auch wieder ein kleines Revival, zum Beispiel bei Live-Shows mit Publikum. Diese Überlegung liegt jedenfalls nicht ganz so fern in Zeiten von Corona, wo Menschenaufläufe zunehmend gemieden werden sollen und sich deswegen die Frage stellt, wie lange es noch ein Live-Publikum bei Sendungen und Shows geben können wird. Fußballspiele und andere Sportveranstaltungen sind ja schon betroffen. Und darauf wirft unser Glossist Arno Orzesek einen Blick. Inspiriert von der aktuellen Presselandschaft entwickelt er eine prophetische Vision für Fernsehübertragungen insgesamt.
Ist Ihnen gestern die titanicreife Gestaltung der Taz-Titelseite aufgefallen? Da stand quer über dem Foto eines menschenleeren Stadions: Corona, du Hurensohn. Nun könnte man beklagen, dass die Taz eine unbekannte Prostituierte diskriminiert hat, indem sie das fiese Virus zum Sohn eben dieser Unbekannten erklärte. Womit das Virus selbst das Schicksal von Dietmar Hopp teilen würde, dem Portemonnaie der TSG Hoffenheim, dem Bayern-Ultras bekanntlich die gleiche Abkunft nachgesagt haben. Was der geniale Spruch »Hopp, du Sohn einer Mutter« plus Smiley, ersonnen von Eintracht Frankfurt-Fans, nicht restlos vergessen machen konnte. Aber im Zeichen von Covid-19 ist das jetzt alles nur noch rhetorisches Pillepalle. Denn das Virus sorgt im Fußball für das Ungeheuerliche. Das Spiel, wie wir es kannten, ist erst einmal aus. Genauer, es wird ab sofort auch hierzulande stark zunehmend in seiner unheimlichsten Gestalt durchgeführt, nämlich als Geisterspiel, ein Name, der nicht von ungefähr kommt. Wenn etwa am Wochenende Dortmund gegen Schalke kickt, werden die Spieler ständig den Geistern jener Menschen begegnen, die sonst die 81.000 leeren Plätze einnehmen. Corona, du Spielverderber, wäre da bloß eine spießige Verniedlichung. Besser trifft es in der Tat: Corona, du Hurensohn. Auf jeden Fall gilt, wer Geisterspiele nicht grausamer findet als Scheidung und Enterbung, der ist kein echter Fußballfan, sondern vermutlich ein Verantwortlicher von Sky, DAZN oder Eurosport oder welche Sender auch immer gerade irgendwelche Fußballfernsehrechte ihr eigen nennen. Die Fans brauchen ja auf jeden Fall stets frischen Stoff und wenn nicht im Stadion, dann auf der Fernsehcouch. Insofern dürfte in den Bezahlsendern, die Fußball live zeigen, die Ausbreitung von Corona lockerer genommen werden als im Gesundheitsministerium. Oder etwa nicht? Kommt es vielleicht ganz anders, weil sich Fußball ohne Fans als Kaiser ohne Kleider entpuppt, beziehungsweise als Salz ohne Suppe, das kein Mensch lange pur konsumiert? Sagen wir, ausschließen kann man das heute noch nicht. Dank Corona erfährt man also, worin eigentlich die Substanz der ganzen Nummer liegt. Und diese Prüfung beschränkt sich nicht notwendigerweise auf Fußball. Wie gern sähe man etwa den feschen Florian Silbereisen vor leeren Bänken die Kunst des Sülze-Laberns zelebrieren. Aber ein derart aufregendes Experiment trauen sich leider weder Silbereisen noch der MDR zu. Die Schlager-Love-Story am nächsten Samstag, die als total verliebte Frühlingsshow mit Howard Carpendale, Marianne Rosenberg und Daniela Katzenberger ein Hochamt verfeinerter Sinnlichkeit zu werden versprach, sie wurde, liebe Schlagerfreunde, lassen Sie Ihren tränenfreien Lauf, komplett abgesagt. Und auch der RBB, obwohl von keinem Silbereisen beglänzt, hat sämtliche hausinternen Veranstaltungen mit Publikum vorerst gestrichen. Was jedoch hart aber fair in der ARD angeht, die Sendung, ohne die das politische Deutschland orientierungslos dahintaumeln müsste, hoffen wir auf eine Geisterspiellösung, ähnlich wie im Fußball. Nicht länger von emotionalem Publikum gegängelt, könnten die Diskutanten freimütig versuchen, einfach mal sachlich zu diskutieren, so als wären sie plötzlich bei Phoenix. Was umso leichter gelänge, wenn jeder 3 Meter Abstand zu seinen Nebenpersonen einhalten müsste, um blöde Tröpfcheninfektionen durch feuchterregte Aussprache oder Aufschleudern von Schaum vor dem Mund auszuschließen. Insgesamt lässt sich also sagen, fürs Fernsehen ist Corona Fluch und Segen zugleich. Es kommt ganz darauf an. am stärksten profitieren und zu einer wahrhaft seriösen Versuchsstation für menschlichen Wahnsinn werden, das könnte am ehesten die nächste Staffel des Dschungelcamp von RTL. Denn so viel ist klar. Würde man neben Menschen auch ein paar virile Coronaviren ins Camp schaffen, der Slogan der Sendung bekäme einen zutiefst glaubwürdigen, unwiderstehlich existenziellen Klang. Ich bin ein Star, holt mich hier raus.
Eine Glosse von Arno Orzesek war das. Nach einem Erdbeben und einem Tsunami fielen am 11. März 2011 in mehreren Reaktoren des Atomkraftwerks in Fukushima die Kühlsysteme aus und es kam zur Kernschmelze. Die Reaktorkatastrophe ist heute auf den Tag genau 9 Jahre her und eine freie Berichterstattung darüber ist in Japan immer noch nicht möglich. Das jedenfalls erklärte Reporter ohne Grenzen diese Woche in einer Pressemitteilung. Vor der Sendung konnte ich darüber mit unserer Japan-Korrespondentin Katrin Erdmann sprechen und da lag natürlich die erste Frage auf der Hand, nämlich ob sie bei ihrer Berichterstattung zu Fukushima in Japan eingeschränkt wird.
Ich würde sagen, jein. Also es ist immer so ein bisschen die Frage, was man berichten will. Also ich kann darüber natürlich mit Leuten sprechen, ich kann in die betroffene Region fahren, ich habe das auch gemacht und habe auch darüber berichtet. Und dann ist das Zweite, wenn man dann ins Atomkraftwerk will, was natürlich interessant ist, da gibt es geführte Pressetouren, man kann da also nicht einfach so reinmarschieren. Die sind von der Regierung und von TEPCO, also dem Atomkraftbetreiber, organisiert. Und die sind dann so durchgetaktet und man wird mit wahnsinnig vielen Informationen zugeschüttet, dass man also kaum Fragen stellen kann. Man kann auch das ganze Material so schnell gar nicht sichten. Ich habe vergangenes Jahr, als ich das mitgemacht hatte, mal einfach diesen Redeschwall unterbrochen und habe dann mal eigene Fragen gestellt. Das kam dann gar nicht gut an. Dann hieß es immer, ah nee, wir müssen schon wieder zum nächsten Termin. Und als dann eine der Begleiterinnen auch noch sagte, ja, berichten Sie auf jeden Fall jetzt, was Sie gehört haben, wie sicher und wie gut das hier ist, da bin ich dann tatsächlich mal sehr deutlich geworden.
Nun ist das Mediensystem in Japan ja auch anders aufgebaut als in Deutschland. Und zwar auf eine Art und Weise, die kritische Berichterstattung nicht gerade fördert. Vielleicht können Sie uns da einen kurzen Einblick darin geben, was es ist, was kritische Berichterstattung so schwer macht in diesem Mediensystem.
Also es ist ein sehr geschlossenes System und exklusiv für einheimische Journalisten. Da gibt es die sogenannten Kisha-Clubs. Das sind Journalisten, die jeweils für ein Ministerium arbeiten. Also jeder ist dann da einem Ministerium zugeordnet. Da kommen auch nur die ganz großen Medien rein. Und man kann eigentlich sagen, die Reporter verbringen ihr Leben im Schatten dann eines Ministers. Und als Dankeschön gibt es dann immer mal eine exklusive Information, auch sehr gerne vom Regierungschef. Oder es gibt dann auch zum Beispiel den öffentlich-rechtlichen Rundfunksender. Die haben dann einen neuen Chef bekommen, der Regierung dann eher gefällig sein muss oder kann und wird auch. Vielleicht muss man aber auch natürlich immer dazu so ein bisschen sagen, es gibt keine journalistische Ausbildung wie bei uns in Deutschland. Die wäre dringend auf jeden Fall vonnöten, denke ich.
Findet dann eher so eine Art subtiler Selbstzensur statt oder werden die Medien aktiv von Regierung und Behörden unter Druck gesetzt?
Also auch da, denke ich, ist es von beidem etwas. Also wenn japanische Journalisten kritisch sein wollen, dann fragen sie gern Ausländer. Das ist mir auch letztens selber passiert. Ich denke auch, es spielt eine große Rolle ein vorauseilender Gehorsam. Ich kenne einen Journalisten, der seit 20 Jahren über Umweltthemen berichtet. Und der hat mir gesagt, also er würde auch immer wieder unter Druck gesetzt. Aber der Arbeitgeber, das ist ja ganz wichtig, der stehe da auf jeden Fall hinter ihm. Es gibt auch eine andere japanische Journalistin, die öffentlich angefeindet wurde tatsächlich vom Regierungssprecher, weil die immer so viele Fragen gestellt hat. Also der war dann tatsächlich so richtig genervt. Ein anderes Beispiel, der Film Parasite, der hat ja gerade den Oscar gewonnen. Das wurde dann in den japanischen Medien interessanterweise kaum erwähnt, weil es zwischen Japan und Südkorea gerade ganz große Spannungen gibt. Und das ist garantiert von oben angeordnet. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Nun sind Journalistinnen und Journalisten in Japan ja teilweise auch sehr eng an die Ministerien angedockt, sitzen dort. Ist es vielleicht auch diese Art von, ich nenne es mal Embedded Journalism, die eine nötige Distanz vermissen lässt, die dann auch die nötige Distanz in der Berichterstattung erschwert?
Also ich denke, das kann man schon so sagen. Aber natürlich ist es auch immer eine Frage der finanziellen Ressourcen. Recherche kostet Geld. Und um Ihnen mal vielleicht einen kleinen Einblick zu geben, wie es hier so läuft. Also wenn man jetzt eine Anfrage an ein Ministerium hat, da muss man einen langen Fragenkatalog einreichen. Und da werden dann auch gerne mal Fragen gestrichen oder wird gesagt, nee, dazu wollen wir jetzt nichts sagen. Also bei mir ist das passiert, als ich zum Walfang was gemacht habe, sehr kritisches Thema hier in Japan. Und ich habe dann gesagt, ja, ich verzichte auf die Frage. Und als ich dann im Interview saß, habe ich natürlich diese Frage trotzdem gestellt. Und waren die gar nicht begeistert. Ich habe dann gesagt, ja, Japan ist doch eine Demokratie und dazu gehört auch Pressefreiheit. Die wollen sie doch sicher nicht einschränken, aber sie wollen es dann eben doch. Und das wird auf eine ganz subtile Art und Weise dann eben auch versucht. Und ich bin ausländische Journalistin. Ich glaube, für mich ist es dann immer noch nicht so schwer, wie für jemanden, der hier täglich zur Arbeit gehen muss und damit er auch vielleicht eine Familie ernähren muss.
Und wenn wir nochmal auf Fukushima kommen, was für Informationen sind das, die dann in der japanischen Berichterstattung fehlen? Was wird den Leuten über die Reaktorkatastrophe und über die Konsequenzen vorenthalten?
Also interessant ist, dass es ja zum Beispiel, das wissen garantiert viele Leute nicht, Interessengruppen gibt und natürlich auch Greenpeace, aber tatsächlich auch lokale Interessengruppen, rein japanische, die an einigen Stellen, auch gerade jetzt wieder, natürlich zum Jahrestag, erhöhte Strahlenwerte gemessen haben. Das spielt in den Medien kaum eine Rolle. Es ist so, dass in Fukushima, in dem Reaktor, da gibt es, beziehungsweise außerhalb, gibt es sehr viel kontaminiertes Wasser, was da lagert. Und es ist so, dass TEPCO immer gesagt hatte, beispielsweise, ja, das haben wir alles schon gereinigt, das Wasser, und da ist nur noch ein so ein Stoff drin. Das stimmte aber gar nicht. Und das mussten sie dann erst auf Druck zugeben. Aber großartig berichtet worden ist darüber nicht. Und mein Eindruck ist, es ist zum Beispiel so, dass es nicht so eine Whistleblower gibt, wie bei uns ja relativ häufig, die dann irgendwie ein Interesse haben, dass bestimmte Sachen bekannt werden. Das hat sich hier noch nicht so etabliert. Oder auch aktuell Corona-Krise, wenn wir jetzt nochmal auf dieses Thema gucken. Es ist überhaupt nicht transparent, warum bisher in Japan so wenig Leute getestet wurden. Und dann gab es wohl mal ausländische Journalisten vor allem, die dann auf Pressekonferenzen da was gefragt haben. Aber da gibt es immer keine Antwort, ne? Und da wird auch nicht drüber berichtet, auch nicht kritisch hinterfragt.
Mhm. Auf gewisse Informationen, wie wenn zum Beispiel eine Umwelt- und Naturschutzorganisation wie Greenpeace Zahlen veröffentlicht, auf diese Informationen kann man ja auch über das Internet zugreifen. Das ist ja so eine Art globaler Informationspool. Würden Sie sagen, darauf greifen die Menschen in Japan dann einfach zurück? Also die holen sich ihre Informationen einfach von Publikationen und Organisationen aus dem Ausland?
Also das machen einige junge politisch Interessierte sicherlich, aber ich würde fast sagen, dass das die Mehrheit eher nicht macht. Also Japaner habe ich jetzt hier so wahrgenommen als eher unpolitisch. Ich mag mich täuschen, aber das ist zumindest mein Eindruck. Ich habe mich vor kurzem auch mit so einem Investigativjournalisten unterhalten und sein Fazit war, also die Demokratie ist hier in Japan in ganz großer Gefahr.
Japan-Korrespondentin Katrin Erdmann über die Reaktorkatastrophe in Fukushima und die schwierige Berichterstattung darüber in Japan 9 Jahre danach. Wenn schon menschliche Journalisten Probleme mit einer angemessenen, kritischen Berichterstattung haben, stellt sich natürlich die Frage, wie gut das mit Robotern klappen soll. Roboterjournalismus gibt es aber schon, auch wenn er in den meisten Fällen nicht als solcher gekennzeichnet ist. In einer Studie haben sich nun Universitäten in Nürnberg mit den ethischen Fragen rund um Roboterjournalismus befasst. Und mit einem der Autoren der Studie spreche ich jetzt, nämlich mit Markus Kaiser, Professor für digitale Medien an der TH Nürnberg. Guten Tag.
Hallo.
Vielleicht erst einmal vorweg, wie viel Roboterjournalismus gibt es denn in Deutschland und in welchen Bereichen?
In Deutschland ist Roboterjournalismus bei Weitem noch nicht so weit angekommen wie in den USA. Dort ist natürlich ein großer Vorreiter. Es wird aber sehr, sehr viel im Hintergrund experimentiert, gebastelt. Ganz spannend, vor allem natürlich für den Bereich Fußball, Amateurfußball, weil man damit über kleine Jugendligen, Amateurfußballvereine Berichte erzeugen kann, was bisher nicht möglich war. Daneben gibt es sehr, sehr viel im Bereich Börsenberichterstattung. Wetter kann man natürlich auch regionalisieren. Also alles das, was strukturierte Daten erfordert, dort wird Stück für Stück auch was entstehen.
Mhm. Und kann man das auch irgendwie quantifizieren? Haben Sie da Zahlen? Also wenn ich in die Zeitung durchblättere, wie viel von einem Wetterbericht, wie viel von den Sportberichten kommen jetzt vom Roboter?
In der Zeitung kommt wenig davon. Da ist es ja eher dann vielleicht eine Unterstützung. Noch ganz spannend wird es natürlich im Internet, denn online kann ich auf einmal Tausende von Seiten generieren und muss es ja auch nicht nochmal publizieren. Ich kann jedem individuell das bieten, was er möchte. Also Berichterstattung aus den kleinsten Ligen zum Beispiel oder über Indizes im Wirtschaftsbereich, die man sonst sich überhaupt nicht anschauen würde.
Können Sie da auch ein paar Beispielmedien nennen, die diese Systeme bereits nutzen?
Also der Vorreiter ist tatsächlich aus den USA, die Los Angeles Times gewesen, 2014 mit dem Quakebot. Der Quakebot hatte als erstes publiziert, gleich nachdem Erdbeben war, die Meldung rausgejagt. Ansonsten ist Associated Press eine Nachrichtenagentur da relativ weit. Seit 2018 haben die sogar einen News Automation Officer, das heißt also jemanden, der sich wirklich darum kümmert und das Ganze strukturiert. Und damit können Sie auch viel, viel mehr Finanzberichte machen über börsennotierte Unternehmen, als das bisher der Fall war.
Ist das denn auch gekennzeichnet? Also klicke ich auf einen Artikel und da steht dann im Autorenfeld zum Beispiel nicht Fatma Aydemir, auch wenn die keine Wetterberichterstattung macht, sondern natürlich hochwertigere Literatur und Berichte verfasst, sondern da steht dann zum Beispiel einfach geschrieben vom Roboter?
Das ist das große Problem, dass das momentan überhaupt nicht geklärt ist, geregelt ist. Also weder gibt es eine groß angelegte Debatte im Journalismus, ob das gekennzeichnet sein sollte oder nicht. Es gibt manche, die sagen, man kennzeichnet ja auch nicht, wenn ein Text vom Praktikanten verfasst ist. Andere sagen, das wäre ganz wichtig natürlich für Transparenz. Unsere Studie hat genau da angesetzt. Wir haben Journalistinnen und Journalisten befragt, Journalismusausbilder und Verbandsvertreter und 79%, also der überwiegende Teil, hat geantwortet, die Texte sollten zwingend gekennzeichnet sein. Wie dies allerdings geschehen soll, da haben sich relativ wenige dazu geäußert. Da ist ja vorstellbar genauso groß wie mit der Autorenzeile. Es ist vorstellbar, dass man es ganz klein hinten kennzeichnet. Also diese Debatte, die muss zwingend noch geführt werden, auch gerade wenn man bei den Leserinnen und Lesern Akzeptanz erreichen möchte für diese automatisch generierten Texte.
Sie haben sich ja mit ethischen Aspekten des Roboterjournalismus befasst. Welche anderen Standards und Leitlinien sollte die Branche denn zukünftig im Blick behalten?
Also ein wichtiger Punkt ist im Endeffekt vor allem Transparenz zu zeigen. Es gibt kaum hier irgendwelche Leitlinien. Der Deutsche Pressekodex bietet die natürlich in einer klassischen traditionellen Welt, aber gerade was digitale Medien betrifft, stößt er doch manchmal an seine Grenzen. Das kam auch bei der Studie raus, dass wenn sich jemand darum kümmern sollte, wie denn Standards stattfinden sollen, dann sollte es der Deutsche Presserat sein, der hier initiativ wird. Ein wichtiger Punkt wird auf jeden Fall sein, auch zu überlegen, ob man vielleicht bei Suchmaschinen künftig Funktionen einführt, dass automatisch man suchen kann danach, ob der Text vom Menschen geschrieben ist oder vom Roboter. Und man muss natürlich auch die ethische Debatte führen, wer ist denn schuld dran, wenn eine Falschmeldung produziert wird? Ist es dann derjenige, der die Software programmiert hat, der vielleicht auch gar keinen Überblick mehr hat darüber, wie sich die weiterentwickelt hat? Ist es die Redaktion, die es publiziert? Oder wer ist da wirklich der verantwortlich ist dahinter? Das ist so ein bisschen die Debatte, die man führen muss, ähnlich bei selbstfahrenden Autos. Wer ist denn dann schuld, wenn es einen Unfall gibt?
Vielleicht noch eine Frage zum Schluss. Wo wird denn diese Software produziert? Denn zum Beispiel in Ländern wie China, die ja sehr bekannt sind für künstliche Intelligenz, da wird ja die Presseberichterstattung und die Freiheit nicht besonders hoch gehalten. Wo kommt denn diese Software her?
Wir haben in Deutschland durchaus sehr, sehr gute Anbieter dafür, die das sehr professionell machen, durchaus auch mit dem journalistischen Background. AX Semantics aus Stuttgart oder Retresco in Berlin sind da zwei führende Anbieter. Man muss dazu sagen, momentan ist man noch nicht so weit, dass künstliche Intelligenz eine große Rolle spielt, sondern...
Vielen Dank. Wir müssen da leider zum Ende kommen. Markus Kaiser war das Professor für digitale Medien an der TH Nürnberg über ethische Leitlinien im Roboterjournalismus. Das war's mit Medias Res für heute. Mein Name ist Miriam Kitt. Danke, dass Sie zugehört haben.